Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir sprechen über harte Nachrichten von SAP, leise Hoffnung für Bayer und das TUI-Comeback. Im Thema des Tages verraten wir euch, was die Hüterin des Generationenkapitals alles so vorhat. Und in der AAA-Idee geht es um die Profiteure des wahren automobilen Megatrends. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Montag, der 8. April und wir wünschen euch einen sommerlichen Start in den Tag und in die neue Woche. Wir hoffen, ihr hattet auch ein entspanntes erstes Sommerwochenende Anfang April. Hoffen wir mal, dass sich die Börsen ein bisschen anstecken lassen vom Wetter und genauso sonnig in die neue Woche starten. Denn in der letzten Woche, da stand ja trotz des versöhnlichen Endes am Freitag schon noch ein deutliches Minus. Auch bei den amerikanischen Märkten. Für den Dow Jones ging es auf Wochensicht um 2% abwärts. S&P 500 und Nasdaq lagen rund 1% im Minus, ohne das Plus von 0,8% beim Dow und ja 1,1 bzw. 1,2 bei den beiden anderen Indizes, die allein am Freitag aufgelaufen sind. Da hätte es dann noch schlechter ausgesehen.
Ja, und der positive Schlussspurt, der war ja keineswegs eine Selbstverständlichkeit, denn die Jobzahlen aus den USA, auf die alle gewartet haben, die waren am Freitag besser als erwartet ausgefallen, was natürlich wieder die Sorge schürte, dass die Fed doch noch länger mit Zinssenkungen warten könnte, weil sich die US-Konjunktur einfach nicht abkühlt. Allerdings ging das Wachstum des durchschnittlichen Stundenlohns in den USA zurück. Das deutete natürlich auf eine Verlangsamung der Inflation hin und daran klammerten sich, wie das immer so ist, die Anleger dann hauptsächlich. Die Wahrscheinlichkeit allerdings, dass es im Juni zu einer ersten Zinssenkung in Amerika kommt, wird nur noch auf 55% taxiert und vorher waren es immerhin 70%.
Für die deutschen Anleger kam der Entschluss zum Optimismus am Freitagabend zu spät. Da überwogen noch die Sorgen wegen der guten Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Ja, und deshalb ging es für den DAX auch entsprechend abwärts um 1,24% auf jetzt 18.175 Punkte. Auf Wochensicht war das dann sogar ein Minus von 1,72%. Die Rekordjagd, die macht zumindest erstmal Pause.
Und so waren sie rar in Deutschland, die Gewinner. Die deutsche Börse konnte leicht zulegen, die meisten anderen DAX-Titel verloren, aber bei SAP gab es schlechte Nachrichten für die deutschen Mitarbeiter. Laut eines Handelsblattberichts sollen 2600 der insgesamt 8000 Stellen, die abgebaut werden, in Deutschland sein. Ja, den Aktionären war es wie meistens eher egal. Am Ende schloss die Aktie am Freitag sogar ein 0,5% im Plus.
Für Bayer ging es deutlich abwärts um mehr als 2,8%. Immerhin gab es am späten Freitag noch einigermaßen gute Nachrichten für den deutschen Konzern. Ein Richter in Missouri in den USA, der reduzierte den Schadenersatz in einem Glyphosat-Prozess von 1,56 Milliarden Dollar auf nur noch 611 Millionen Dollar. Ja, also immerhin nur noch ein Drittel, aber immer noch sehr viel Geld. Und Bayer will deshalb weiter Berufung auch gegen diese Entscheidung einlegen.
Positiver lief es für die Donutkette Krispy Kreme. Die hat am Freitag wieder mal 7,7% zugelegt. Auf Monatssicht ist die Aktie damit knapp 22% im Plus. Zwischenzeitlich war es ja schon mal ein Plus von über 50% nach der News, dass McDonald's die Donuts jetzt verkauft. Das ist eine ziemliche Achterbahnfahrt.
Ja, und einen ziemlich miesen Tag erlebten am Freitag die Tesla-Aktionäre. Erst die schlechten Auslieferungszahlen, dann auch noch Gerüchte über das günstigere Massenmarktmodell Model 2, dass das gestrichen werden könnte. Am Ende stand ein Minus von 3,5%. Ja, und erst nach Börsenschluss, da steuerte der Chef höchst selbst per X-Nachrichten gegen, aber dazu dann später mehr in der AAA-Idee.
Genau, vorher nehme ich erstmal die Termine. Der weltgrößte Reisekonzern TUI kehrt heute zurück an die deutsche Börse in Frankfurt. Der Konzern hatte ja die Hauptnotierung seiner Aktie Ende 2014, so lange ist das schon her, 10 Jahre, vor 10 Jahren nach London verlegt und die Rückkehr nach Frankfurt soll nun den Einzug in den MDAX bringen. Bereits im Juni wird damit mit der Aufnahme in den Index gerechnet. Ansonsten heute noch Veröffentlichungen der Daten zum deutschen Export vom Februar und dann ganz spannend noch die US-Finanzministerin Janet Yellen, die besucht China, unter anderem dort ihren Kollegen. Und ansonsten wichtig diese Woche, Mittwoch, Veröffentlichung in den USA der Inflationsrate für den März. Dann haben wir hier in Europa EZB-Zinssitzung am Donnerstag und dann beginnt am Freitag tatsächlich schon wieder die Quartalssaison, die neue, nämlich wie immer mit den großen US-Banken.
Das Thema des Tages.
Nando, ich glaube, Anja Mikus, die gehört zu unseren Hörerinnen.
Wie kommst du darauf? Beziehungsweise, wer ist Anja Mikus?
Naja, also sie scheint zumindest eine Verfechterin des Mottos alles auf Aktien zu sein. Deshalb könnte es natürlich auch gut sein, dass sie bei uns zuhört. Anja Mikus ist die Frau, die dafür verantwortlich sein wird, das sogenannte Generationenkapital an der Börse anzulegen. Mit dem Generationenkapital will die Bundesregierung ja in den kommenden Jahren die Rentenbeiträge stabiler halten. Und dafür sollen die Renditen sorgen, die Mikus erwirtschaftet.
Ja, und unser Kollege Carsten Seibel hat ein erstes Interview mit Anja Mikus für die Welt am Sonntag führen können. Und sie ist ja auch jetzt schon die Managerin eines staatlichen Milliardenvermögens, nämlich mit dem Kenfo investiert sie ja das Geld der Energiekonzerne, mit dessen Rendite in den kommenden Jahrzehnten die Entsorgungskosten für den Atommüll in Deutschland bestritten werden sollen.
Im Kenfo liegen aber nur 24 Milliarden Euro. Da soll in den nächsten Jahren im Generationenkapital deutlich mehr zusammenkommen. In 10 Jahren sollen insgesamt 200 Milliarden Euro angelegt sein. Mikus empfindet das durchaus als Vorteil, dass das Geld nach und nach zur Verfügung gestellt wird. Sie vergleicht es mit einem gigantischen Sparplan der Bundesregierung. Das hat natürlich auch zur Folge, dass man günstig einsteigt, wenn es an den Märkten zwischenzeitlich mal abwärts gehen sollte.
Ja, sie hat Carsten jedenfalls verraten, dass sie 80% des Geldes in Aktien stecken wird, also fast alles auf Aktien. Beim Atomfonds Kenfo ist der Anteil mit 35% deutlich geringer. Da steckt auch ein großer Anteil in Anleihen unterschiedlicher Staaten, also Staatsanleihen. Aber beim Generationenkapital wäre das nicht sinnvoll, sagt Mikus. Ja, da sind nämlich die Renditeerwartungen der Politik einfach zu hoch.
Die Milliarden sollen mindestens eine Durchschnittsrendite von 6% pro Jahr bringen, denn der Staat will davon nicht nur einen Teil der Rentenbeiträge zahlen, sondern muss erstmal auch die Zinsen bedienen, die es kostet, das Generationenkapital zur Verfügung zu stellen. Schließlich liegen die Milliarden bislang ja nicht irgendwo rum, sondern sind zusätzliche Schulden, die der Staat macht.
Die Rechnung geht so, Deutschland muss im Schnitt der nächsten Jahre 3% Zinsen für das Geld zahlen. Zieht man die von den erwarteten 6% Rendite ab, bleiben noch 3% für das Rentenproblem. Da muss man aber auch sagen, das ist eine eher konservative Rechnung. In den vergangenen Jahren lagen die Durchschnittsrenditen ja inklusive Dividenden eher so bei 8% und die Schulden kosten Deutschland derzeit auch nur 2,5 statt der 3%, die man da mittelfristig annimmt.
Mikus verspricht jedenfalls, wir zocken nicht. Fonds oder ETFs will sie nicht kaufen. Die Größe des Generationenkapitals, die reicht aus, um sich da eben selbst breit aufzustellen und zu diversifizieren. Die Kosten, die sollen dafür auch niedriger sein, als wenn man jetzt Indexfonds klassisch kaufen würde wie ein Privatanleger. Gekauft werden die Aktien übrigens nicht von Mikus und ihren Kollegen selbst, sondern von beauftragten Investmentbankern. Aber die Kriterien, nach denen die das Geld anlegen, die geben eben schon Mikus und ihre Leute vor.
Ja, die hoffen, dass sie möglichst wenig Vorgaben aus der Politik bekommen. Beschlossen sind die nämlich noch nicht. Mikus will aber Synergien mit den Kenfo-Milliarden schaffen. Und da sind zumindest Atomaktien ausgeschlossen. So viel weiß man schon mal. Man will die Entsorgungskosten der Kernenergie halt nicht damit bezahlen, dass neue Atomkraftwerke finanziert werden. Auch Investitionen in Kohlekraftwerke sind wegen der hohen CO2-Emissionen ausgeschlossen. In Öl und Gas darf aber Geld fließen.
Mikus will sich beim Generationenkapital aber an den ESG-Kriterien orientieren, auch wenn die inzwischen durchaus umstritten sind, haben wir ja hier auch schon häufiger drüber gesprochen. Mikus glaubt, dass Unternehmen, die sich bei ihren ESG-Kennzahlen verbessern, langfristig auch bessere Renditen abwerfen werden. Das ist durchaus umstritten, aber ja, das habe beim Kenfo in den vergangenen Jahren ganz gut funktioniert, sagt sie.
Jedenfalls ist die positive Nachricht für euch als Anleger, dass in den kommenden Jahren viele, viele zusätzliche Milliarden fast ausschließlich in den Aktienmarkt fließen werden durch das Generationenkapital. Und da es, wie gesagt, Schnittmengen und Synergien mit dem Kenfo geben soll, lohnt es sich womöglich jetzt schon mal zu schauen, in welche Aktien Mikus denn bislang besonders investiert hat.
Die Daten dazu sind leider schon etwas älter. Der Kenfo veröffentlicht immer etwa zur Jahresmitte, wie das Portfolio am Ende des vorangegangenen Jahres aussah. Deshalb kennen wir jetzt nur das Depot im Dezember 2022, also vor 15 Monaten. Da steckte am meisten Geld des Kenfo in TSMC-Aktien, der taiwanesische Chiphersteller. Da hatte der Kenfo insgesamt 98 Millionen Euro in TSMC-Aktien. Knapp dahinter lag Samsung. Es folgten dann in den Top 10 viele bekannte Titel aus der amerikanischen Tech-Branche. Auf Platz 3 Microsoft, Platz 4 Apple, Platz 7 Amazon. Aber es sind durchaus auch einige überraschende Titel dabei. Gleich auf Platz 5 liegt Prologis, in dem Immobilienkonzern stecken. Immerhin 80 Millionen Euro. Auf Platz 6 Nestlé, Platz 8 AstraZeneca und Platz 9 und 10 komplettieren die indische HDFC Bank und der Luxuskonzern LVMH.
Ja, da dürfte sich inzwischen ziemlich viel getan haben. Wir haben schon gesagt, schon die gewachsenen Bewertungen einiger Unternehmen dürften die Rangliste in den vergangenen 15 Monaten seit dem Stichtag ordentlich durcheinander gewirbelt haben. Nvidia schafft es Ende 2022 beispielsweise nicht mal unter die Top 100 des Kenfo. Damals steckten 16,5 Millionen Euro in dem Chiphersteller. Ja, sollten die Aktien nicht verkauft worden sein, was zu hoffen bleibt, wären sie jetzt ein Vielfaches wert und dürften deutlich nach oben gerutscht sein. Die Liste ist also mit Vorsicht zu genießen, aber wer einen Eindruck bekommen will, wie der deutsche Staat bislang so investiert, der kann ja mal reinschauen. Wir packen den Link deshalb in die Shownotes.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Die AAA-Idee des Tages.
Da war bei Tesla mal wieder ordentlich was los am Freitagabend. Zunächst hatte ja die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der Autobauer sein Vorhaben eingestellt hat, ein preisgünstiges Elektroauto, das Model 2, wie es genannt wird, für den Massenmarkt zu bauen. Und daraufhin brach die Aktie dann deutlich ein. Dann jedoch dementierte Elon Musk diesen Bericht via X mit einem scharfen Zitat: Reuters lügt, wie er halt so ist, der gute Elon. Ja, und als er dann auch noch einige Stunden später noch erklärte, da am 8. August, ja, das Tesla Robotaxi enthüllen zu wollen, da legte die Aktie nachbörslich sogar deutlich zu.
Ja, ja, das gute alte Tesla Robotaxi. Wir erinnern uns, schon seit einigen Jahren fahren laut Aussage von Elon Musk vor vielen Jahren hier auf den Straßen mindestens 1 Million davon rum. Man kann sich ja mal umschauen, wie viele das jetzt tatsächlich sind. aber jetzt haben wir natürlich trotzdem die Frage gestellt, was denn jetzt dran ist an dieser Robotaxi-Fantasie, die Elon jetzt mal wieder aufmacht. Denn mehr als diesen Hinweis gab es am Freitagabend erstmal nicht. Das autonome Fahrzeug, das soll nach früheren Angaben von Musk auf einer neuen technischen Plattform basieren, die die Produktion effizienter und kostengünstiger machen soll. Allerdings, Musk verspricht schon seit Jahren, wir haben es eben schon gesagt, dass Tesla autonom fahren wird. Und zwar ja nicht nur mit den Robotaxis, sondern auch die ganz normalen Teslas, die so die privaten Eigentümer besitzen. Ja, und das soll eben den Wert dieser Autos und das Geschäftsmodell nochmal radikal verändern. Bisher ist der Autopilot in Teslas Elektroautos lediglich ein Fahrassistenzsystem, was auch viele andere Hersteller anbieten inzwischen. Kontrollieren und im Zweifel auch eingreifen muss immer noch der Mensch.
Ja, viele Branchenexperten sind skeptisch, wie zum Beispiel unser Weltautofachmann Daniel Zick, den wir natürlich sofort angefunkt haben aufgrund dieser Nachricht vom Freitag. Aus seiner Sicht ist die Robotaxi-Ankündigung ein Luftschloss für Aktionäre. Und da könnte in der Tat was dran sein, denn nachdem aus dem Hype um die Elektromobilität die Luft entwichen ist, muss Tesla natürlich dafür sorgen, dass die noch immer hohe Börsenbewertung gerechtfertigt ist. Ein Elektroautobauer, der zwar Marktführer ist, dessen Markt jedoch stark an Wachstum verliert, dessen Absatz zuletzt ja sogar leicht geschrumpft ist und der sich hart der Preiskonkurrenz aus China ausgesetzt sieht, der ist so in dieser Form sicherlich keine 552 Milliarden Dollar an der Börse wert.
Nach dem Motto Elektro verliert für Tesla und die ganze Branche an Dynamik und damit an Fantasie, da befeuern wir doch mal den nächsten vermeintlichen Megatrend autonomes Fahren, den ja viele Experten tatsächlich für den viel relevanteren und nachhaltigeren Trend halten.
Anders als bereits andere Robotaxi-Anbieter hält Tesla an seinem Plan fest, nur Kameras einzusetzen und auf die teuren Laserradare zu verzichten, die die Umgebung von Fahrzeugen abtasten. Dieser Ansatz ist bei Fachleuten allerdings ziemlich umstritten, denn in der Vergangenheit kam es zu Unfällen, nachdem Autopilot-Kameras von der Sonne geblendet wurden. Ja, in den USA können Tesla-Fahrer derzeit eine fortgeschrittene Autopilot-Version mit der Bezeichnung Full Self Driving, also FSD, testen. Bisher werden die Wagen trotz des Namens auch damit natürlich nicht zu autonom fahrenden Autos. Die Menschen am Steuer tragen weiterhin die Verantwortung und auf Videomitschnitten war zuletzt auch deutlich zu sehen, dass sie immer wieder eingreifen mussten, um Unfälle durch Fehler der Software zu verhindern.
Ja, in Deutschland wäre das wahrscheinlich kaum möglich, sowas Full Self-Driving zu nennen. Das wäre einfach unlauterer Wettbewerb. Doch selbst wenn es sich bei der Musk-Ankündigung um eine Übertreibung handelt, feststeht, dass das Anlagethema Robotaxis und autonomes Fahren aufgrund der verstärkten Bemühungen von Tesla jetzt wieder wahrscheinlich an Dynamik gewinnen dürfte. Der 8. August ist ja jetzt nun mal als fixes Datum gesetzt. Für uns ein guter Grund, mal zu schauen, wer denn womöglich noch bessere Voraussetzungen besitzt, wer überhaupt noch drin ist im Game um das autonome Fahren.
Ja, bei den Robotaxis denken viele zuerst an Uber, fällt für den weltbekannten Fahrdienstleister der Kostenfaktor Mensch weg, sind ganz andere Margen möglich als heute. Ja, und damit wäre Uber ein Profiteur der Technologie, hat aber seine eigenen Bemühungen, Robotaxis zu entwickeln, schon vor Jahren eingestellt. Daneben stechen jedoch andere Tech-Konzerne hervor, die sich eben auch um die Technologie dann kümmern, wie etwa Waymo und Mobileye. Waymo ist eine Tochter von Google, also Alphabet, und wird sicherlich eine große Rolle in dem Game spielen. Allein deshalb jedoch auf die Alphabet-Aktie zu setzen, ist wahrscheinlich wenig sinnvoll, denn da sind andere Einflüsse zumindest noch womöglich entscheidender. Andererseits ist Waymo, das muss man auch sagen, bei Google der größte Posten in der Sektion Other Bets, also andere Wetten.
Ja, ein anderer Wettbewerber ist inzwischen auch eher raus aus dem Rennen, der auch in so einem Konzern war bei General Motors. Da gab es noch Cruise, bislang gibt es immer noch, aber GM hat die Bemühungen doch auch deutlich zurückgefahren, nachdem es da einen schweren Unfall gab und es da doch deutliche Probleme mit Cruise und der autonomen Software gibt. Klarer ist die Fantasie bei Mobileye erkennbar. Das Unternehmen, das stellt Chips, Kameras und Software fürs automatisierte Fahren her. Die Firma macht zwar schon nennenswerte Umsätze, war ja zuletzt auch mal von Intel aufgekauft worden, ist aber inzwischen wieder an der Börse. Zuletzt lag der Umsatz bei rund 2 Milliarden Dollar im Jahr. Doch wenn der Markt erstmal so richtig ins Rollen gerät, ja, dann ist da natürlich auch noch eine ganz andere Größenordnung denkbar.
Ja, wir haben auch mit Achim Teichert gesprochen, er ist Gründer beim Think Tank Hashtag Fortschritt und er sieht es ja quasi als sicheres Szenario an, dass der Markt extrem groß wird. Er vergleicht die Dynamik mit der einer Riesenwelle. Sehr lange werde er, sagte er uns, kaum ein Unterschied zu anderen Wellen sichtbar sein, doch dann komme die Technologie an den Punkt, an dem sie den Markt überwältigen wird und alles nachhaltig und grundlegend verändert.
Teichert sieht für dieses Szenario vor allem die Akteure weit vorn, die sich jetzt schon als technische Vorreiter abzeichnen. Das sind beispielsweise die Chinesen, natürlich BYD, aber auch der Technologiekonzern Baidu. Er nennt aber auch die großen deutschen Autohersteller, Volkswagen und Mercedes, würden bei dem Thema häufig unterschätzt, obwohl Experten längst wissen, dass das technologische Know-how im internationalen Vergleich vielversprechend ist.
Wichtig für euch zu wissen ist allerdings auch, der Durchbruch der Technologie wird seit Jahren nach hinten verschoben, nicht nur von Elon Musk. Ja. Wann er wirklich kommt, ist nach wie vor unklar. Haupthindernisse sind die strengen regulatorischen Vorgaben, weshalb es bisher weltweit nur Pilotprojekte oder Regelbetriebe in ganz engen Grenzen gibt. Und auch der hohe finanzielle Aufwand verzögert die Entwicklung ständig, zumal sich die entscheidenden Patente offenbar nur schwer schützen lassen.
Diese noch vorherrschende Unsicherheit hat natürlich auch einen Vorteil. Die Aktien sind keineswegs überbewertet. Vorschusslorbeeren sind noch nicht eingepreist. Das autonome Megatrendpotenzial von Uber, Mercedes oder Mobileye, das lässt sich also noch voll heben, wenn es denn tatsächlich kommt. Ja, und das ist natürlich schon ein großes Wenn in diesem Zusammenhang.
Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und natürlich gab es spannende Reaktionen auf die Samstagsfolge mit dem Goldgrafen, wie etwa die von Easy. Ihr hat das Gespräch mit Holger Graf sehr gut gefallen.
Ja, Easy schreibt, ich möchte allerdings noch gerne etwas zu dem Klischee sagen, dass sich nur Männer für Lambos interessieren. Ich bin das perfekte Gegenbeispiel. Der Lamborghini ist schon seit ich denken kann mein Lieblingsauto und seit ich denken kann träume ich auch schon davon, einmal damit fahren zu dürfen. Das schreibt die Easy, deshalb habe sie dieser Buchtitel doch sehr angesprochen.
Ja, ich teile dieses Lob für den Buchtitel von Easy Total. Das Buch heißt ja When Lambo und ich finde den wirklich ungewöhnlich witzig und griffig und überhaupt, und ich kann das ja, weil ich im Urlaub walte, darf ich ja heute ausnahmsweise mal Kritik üben an der Samstagsfolge, und die fällt richtig gut aus. Ich finde, das war perfektes Edutainment, was Holger und Holger da abgeliefert haben. Eine wirklich spannende, aber eigentlich ja ziemlich trockene Materie haben sie dermaßen unterhaltsam serviert. Das war wirklich, wie ich finde, großes Podcast-Kino, und dieses Podcast-Kino, dieses gibt's natürlich in der Woche auch von uns, lieber Philipp, und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Uiuiui, jetzt liegt die Latte hoch, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hören wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.